NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Rolf Boisen liest nun wieder aus der Verslegende Gregorius von Hartmann von Aue. Heute den dritten von fünf Abschnitten. In dieser Legende vom Ende des 12. nachchristlichen Jahrhunderts wird die Geschichte vom guten Sünder Gregorius erzählt, der aus Blutschande hervorgeht und später durch göttliche Gnade auf den päpstlichen Thron erhoben wird. Dem Epos hat Hartmann einen knappen Prolog vorangestellt, auf den wir in unserer Lesung verzichtet haben. Darin spricht der Autor von der sündhaften Bürde des Menschen, gemäß der Lehre von der Erbsünde, deren er sich aber, sei sie auch noch so groß, entledigen könne durch Gottes Huld. Kein Sünder ist so groß, dass man nicht durch Reue ihrer ledig und rein, ja, ganz neu und sauber werde. Nur der Zweifel allein, der ist die todbringende Bitternis, die zum ewigen Falle führt. Keiner vermag ihn zu süßen oder vor Gott durch Buße abzugelten. Damit leitet Hartmann zu seiner Erzählung über. In dem Lande Aquitanien, so heißt es, wachsen zwei Herzogskinder in geschwisterlicher Liebe heran, die sich aber nach dem Tod der Eltern in Blutschande verkehrt. Der Bruder zieht büßend ins heilige Land und stirbt bereits auf dem Weg an der Sehnsucht nach seiner Schwester. Diese bringt, fern von ihrer Heimat, heimlich einen Knaben zur Welt und übergibt ihn in einem Tönnchen, das mit kostbarer Seide ausgelegt ist, auf einer Barke dem Meer. Neben das Kind aber legt sie eine Tafel, auf der seine Herkunft und die Sünde seiner Eltern ohne Namensangabe verzeichnet sind. Dann kehrt sie als Herzogin in ihr Land zurück, übernimmt die Regentschaft, weiht ihr Leben Gott und weist alle Bewerber um ihre Hand ab, obwohl einer ihrer Freier das Land mit Krieg überzieht und sie so stark bedrängt, dass ihr nur noch die Hauptstadt bleibt. Das ausgesetzte Knäblein wird nach 3 Tagen von den Fischern eines auf einer Insel gelegenen Klosters gefunden. Der Abt des Klosters tauft den Findling auf seinen eigenen Namen Gregorius, lässt ihn zunächst von einem Fischer-Ehepaar aufziehen und nimmt ihn später in die Klosterschule auf. Dort überflügelt Gregorius an Klugheit und Kenntnissen bald alle Mitschüler. Als er herangewachsen ist und erfährt, dass er ein Findelkind ist, hält es ihn nicht mehr im Kloster. Er will Ritter werden und seine Eltern suchen und lässt sich durch alle Einreden des Abtes nicht davon abhalten. Der Abt gibt schließlich dem Drängen des Gregorius nach, will ihm aber, bevor er davonzieht, das Geheimnis seiner Herkunft enthüllen und das in dem Tönnchen mitgeführte Eigentum aushändigen. Hören Sie wieder Rolf Boisen.
Damit führte ihn der getreue Mann unter vielen Tränen in eine mit Seidenstoffen schön ausgestattete Kemenate und gab ihm seine Tafel, damit er lesen könne, wie es um ihn stand. Traurig und froh zugleich wurde er darüber. Trauer erfasste ihn über den Bund der Sünde, aus dem er stammte. Freude fühlte er über seine hohe Abkunft und das reiche Gut, von denen er nichts gewusst hatte. Da sprach der Vielgetreue, der sein Herr gewesen war: »Mein Sohn, nun hast du gelesen, was ich dir bisher verbarg. Die Tafel hat es dir geoffenbart. Dein Gold habe ich nach deiner Mutter Wunsch ordentlich verwaltet, ja, mit Gottes Hilfe es noch reich vermehrt. Die 17 Mark, die wir bei dir fanden, haben wir, so gut wir es verstanden, auf 150 Mark gebracht. 3 Mark gab ich den Fischern, die dich mir vom Meere mitbrachten. So viel beträgt also deine Habe. Damit kannst du auch ohne anderen Gewinn, wenn du verständig bist, gut leben.« Gregorius antwortete ihm darauf mit vielen Tränen: »Weh mir, mein lieber Herr, ohne alle meine Schuld bin ich in große Sünde geraten. Wie soll mir Gottes Gnade nach der Missetat werden, die hier über mich aufgeschrieben ist? Mein lieber Sohn, das will ich dir sagen. Glaub mir, bleibst du bei deiner Ritterschaft, so wird sich die Last deiner täglichen Missetaten mehren und niemand kann dir helfen. Darum verlass den Irrweg, den du wandeln willst, und diene hier Gott. Solchen Dienst hat er immer gelohnt. Stelle dich unter sein Gericht und gib dein kurzes Erdendasein für das ewige Leben hin. Den Rat gebe ich dir, mein Sohn. Weh, lieber Herr, nun ist mein Streben nach der Welt noch größer als zuvor. Nirgends will ich ruhen und immer will ich wandern, bis mich Gott in seiner Gnade erfahren lässt, woher und wer ich bin. Mein Sohn, da du meinen Rat abgelehnt hast, so weise dich der nun deinen Weg, der dich nach seinem Bilde geschaffen hat. Ein Schiff wurde ihm gerüstet und da hinein aller Bedarf geladen, Speise, sein Gold und seine Kleider. Auf seinem Wege zum Strand begleitete ihn der Abt, bis er das Schiff betrat, und so verließ er das Gestade. Wie sehr auch nach ihrem Wesen Alter und Jugend verschieden sind, so nahmen sie doch schmerzlich bewegt Abschied. Sie konnten die Augen nicht voneinander wenden, bis sie sich über das weite Meer nicht mehr erkennen konnten. Ritterleben, Herrschaft und Ehe. Nun wandte der Heimatlose Herz und Hände zum Himmel und betete zu unserem Herrn, er möge ihn in ein Land senden, das seiner Fahrt Erfolg bringe. Er gebot den Schiffern, dem Winde zu folgen und das Schiff von ihm treiben zu lassen. Es wehte eine gleichmäßige, steife Brise, und so wurden sie in wenigen Tagen von einem Sturm nach dem Land seiner Mutter geführt. Das war, wie ich berichtet habe, verheert und verbrannt. Nur die Hauptstadt hielt sie noch, und auch diese wurde schwer bedrängt. Als er die Stadt sichtete, hieß er die Schiffer dorthin zu wenden und an Land zu gehen. Als die Bürger das Schiff heransegeln sahen, kamen sie bewaffnet zur Abwehr. Da machte der Fremde mit seinen Händen Zeichen des Friedens und fragte, warum sie sich fürchteten. Sie aber wunderten sich sehr, aus welcher Ferne dieser Herr käme, dass er nichts von ihnen wusste. Einer ihrer Führer teilte ihm ihre Lage mit, von der ich schon berichtet habe. Als er von ihrer Not hörte, sprach er: »So bin ich hier zurechtgekommen. Ich habe Gott darum gebeten, mich an einen Ort gelangen zu lassen, wo ich zu tun fände, dass ich meine Jugend nicht müßig hinbrächte und wo es Krieg gäbe. Erlaubt es, meine Herren, so will ich ihr gern als Soldritter dienen.« Sie sahen, dass er stattlich und wohl ausgerüstet war und nahmen ihn freundwillig auf. Die Herrin war froh über den Gast, obwohl sie ihn noch nicht gesehen hatte. Nun hatte er auch darin Glück, dass sein Wirt ein trefflicher Mann war, einer der Führer der Stadt. Was er von ihm wünschte und wollte, geschah nach seinem Begehren, und er vergalt es ihm mit guter Gabe. Sein Aufwand war ansehnlich und doch so angemessen, dass er nie Mangel hatte. So war er ein gern gesehener Gast. Als er erfuhr, die Herrin sei schön, jung und unverheiratet, und ihre Bedrängnis und Kriegsnot käme daher, dass sie den Herzog ausgeschlagen und überhaupt für immer einen Gatten abgelehnt habe, da hätte er sie gern gesehen. Und so befragte sich der Fremde, wie er das ohne Anstoß zu erregen erreichen könne. Auch sie hatte erfahren, dass er wohl erzogen und tapfer wäre und hätte ihn, was sonst Fremden selten geschah, gern begrüßt. Gewöhnlich empfing sie niemand, weder reich noch arm, Fremde noch Bekannte, denn sie war gleichgültig gegen alle Freude und zeigte so ihr kummervolles Leid. Nur im Münster konnte man sie sehen, wo sie im Gebet verweilte, das sie nie versäumte, auch wenn es ihr den Schlaf oder das Essen raubte. Der Wirt empfahl dem Gast, sich an den Truchseß zu wenden, dass er ihm einen Platz anwiese, wo er sie sehen könne. Der Truchseß willfahrte der Bitte. Er nahm ihn eines Morgens mit in die Messe und führte ihn an seine Hand dorthin, wo sie betend stand, und ließ ihn sie betrachten. Dann sprach er zu seiner Herrin: Gebieterin, schenkt diesem Manne euren Gruß, denn er kann euch viel nützen.« Da begrüßte sie ihr Kind als einen Fremdling. Und auch er fühlte nichts in seinem Herzen, und es war ihm ganz unbekannt, dass dies seine Mutter war. Genau sah sie ihn an und länger, als sie früher einen Mann betrachtet hatte. Als sie nämlich das seidene Gewand erblickte, meinte sie, dass das Kleid dieses Fremden dem Stoffe in der Farbe und Güte völlig gleiche, den sie ihrem Kinde mitgegeben hatte. Es war wirklich derselbe Stoff. Oder beide Stücke waren von einer Hand gewebt. Das erinnerte sie an ihr Leid. Ihm aber gefiel die Herrin gut, wie eben einem Manne eine wohlgestaltete Frau behagt. Und auch sie sah diesen Fremden lieber als je einen Mann. Das machten die Anschläge dessen, der einst Frau Eva dazu verführte, Gottes Gebot zu übertreten. Sie empfahl ihn der Obhut des Truchsesses und dann nahmen sie Abschied voneinander. Er aber ließ sein Herz bei ihr zurück und strebte umso mehr nach Ruhm und Ehre, nun er sie gesehen hatte. Er war so beglückt davon, dass er sich aller Freuden reich dünkte. Tag für Tag sah man ritterliches Treiben vor der Stadt, zu Ross und zu Fuß, wie es eines Mannes Herz nur verlangen konnte. Da hatte er seine Beschäftigung und wurde bald berühmt davon. Wenn die Bürger an den Feind kamen und auch Schaden erleiden mochten, er selber ließ sich nie die Gelegenheit zu ruhmvollen Taten entgehen. Das trieb er so lange, bis er als Ritter mit Speer oder Schwert streiten konnte, wie man es verlangte. Als er die Kunst durch tägliches Üben der Hand ganz erlernt hatte und überzeugt war, er sei der Beste, denn er hatte nun Mut, Kraft und ritterliche Geschicklichkeit beisammen, da wurde er erst richtig verwegen. Was scherte er sich um Gefahr? Wie ein Hagelwetter fuhr er in die Feinde, beim Angriff der Kopf, beim Rückzug der Schwanz. Nun war der Römer, Herzog, der das Land verwüstet und verbrannt hatte, berühmt wegen seiner Tapferkeit und viel stärker als jeder andere Mann. Er hatte es glücklich erreicht, dass er in aller Welt einhellig für den besten Ritter gehalten wurde. Gewöhnlich ritt er allein zum Kampf vors Tor und tat sich dann ritterlich hervor. Wenn ein wackerer Ritter mutig zum Speerkampf gegen ihn herausritt, führte er ihn vor den Augen der Bürger gefangen fort, ohne sie zu fürchten. Das hatte er so oft getrieben, dass sich schon keiner mehr fand, der ihn zu bestehen wagte. Trotzdem forderte er die Belagerten noch oft heraus. Gregorius aber verdroß es, dass ein Mann ihnen ohne jede Gegenwehr nun schon eine ganze Schar niedergeworfen hatte. Da überlegte er sich: »Ich sah oft, dass einer das Brettspiel sehr liebt, wenn er das Geld zusammenbekommt, das er im Spiel wagen will. Findet er gleiche Einsätze, so dünkt er sich sehr reich. Und auch wenn sie ungleich sind, so hofft er doch auf einen guten Wurf. Nun kann ich einen Wettkampf wagen, bei dem ich meine geringe Habe gegen so reiches Gut einsetzen kann, dass ich für immer Ruhm und Reichtum erjage, wenn mir der Sieg zufällt. Ich bin ein unberühmter Mann und sehne mich und trachte alle Zeit danach, Glück und hohes Ansehen zu gewinnen. Nun weiß ich nicht, wie das zugehen soll. Setze ich mich jetzt nicht ein, so hält man mich für ein Weib und alle Ehre ist dahin. Kann ich diesen Herzog mit Gottes Hilfe bestehen? Kraft und Mut habe ich dazu. So will ich denn diese geringe Habe daran wagen. Bleibe ich von seiner Hand tot, so werden sie sich nicht sehr um mich grämen. Siege ich aber, so gewinne ich Ruhm für alle Zeit. Männer und Frauen sollen es erfahren, dass ich lieber in Ehren mein Leben hingebe, als in Schanden bewahre.« Gregorius entschloss sich, keinen Tag länger zu warten. Für Gott und seine Ehre wollte er sich opfern oder die unschuldige Herrin aus der Hand des Mannes befreien, der ihr Land geraubt hatte. Nur einem erzählte er von seinem Vorhaben, dem Befehlshaber, der ihm ja helfen oder schaden konnte, sonst hielt er es geheim. Am anderen Morgen hörte er die Messe und rüstete sich, zum Kampfe zu reiten. Er zog seinen Wirt zu seinem Unternehmen dazu, und dieser half ihm aus der Stadt. Er bat ihn, genau aufzupassen, wenn er zurückkäme, und ihn wieder einzulassen, gleich ob er als Sieger oder als Geschlagener käme. So ritt er mutigen Sinns über das Land nach dem Zelte, in dem er den Herzog wusste. Der Kühne sah ihn nahen, griff ganz allein schnell zu seinen Waffen und ließ seine Begleiter die Knechte rufen, sein Ross zu satteln, denn er fürchtete, sein Gegner könnte ihm entrinnen. Jetzt sah Gregorius ihn herbeireiten und fing es sehr schlau an. Er begann, ihm geschickt auszuweichen und lockte ihn so zu den Seinen vor das Tor. Dort erwartete er seinen Angriff, wo ihm keiner von seinem Heer Hilfe bringen konnte, wenn er in Gefahr geriet. Auf der Burgmauer und den Zinnen saßen viele Ritter und Frauen, die sehen wollten, wer da Sieger werden würde. Da säumte der Junge nicht länger, beide rüsteten sich zum langen Anritt und gingen aufeinander los. Sie klemmten den Speer unter den Arm und die Pferde stürmten an. Die Speere waren kurz und dick und nützten ihnen doch wenig. Sie brachen beim Stechen in Stücke und die beiden blieben doch fest sitzen. Dann rissen sie die Schwerter von der Seite. Sie waren gleich stark und stritten völlig unverzagt. Nur Glück oder größere Geschicklichkeit konnte die Entscheidung bringen. Als sie lange mit den Schwertern gekämpft hatten, brachte der wackere Gregorius seinen Gegner so in Not, dass er ihn gefangen nehmen konnte und schleppte ihn mit Gewalt nach dem Burgtor. Das war noch geschlossen und wurde nicht schnell genug geöffnet. Die Ritter des Herzogs hatten dies bemerkt und eilten nun mit aller Macht ihrem Herrn zu Hilfe. Als das die Bürger sahen, rissen sie das Tor auf, und jetzt erhob sich davor der härteste Kampf, den je und später so viele Menschen ausgetragen haben. Gregorius aber hielt seinen Gefangenen fest und brachte ihn ritterlich davon. Hinter ihm schlugen sie das Tor zu. Da begannen sie erst von draußen tapfer zu stürmen, ließen aber bald davon ab. Der siegreiche Gregorius hatte sich an diesem Tage großen Ruhm erstritten und mit seiner tapferen Hand das Reich seiner Mutter aus großer Not befreit. War er vorher schon so angesehen gewesen, dass jeder brave Mann günstig von ihm sprach, so ward nun sein Ruhm viel größer. Dazu waren mit seiner Hilfe die Herren und ihr Land aller Bedrängnis ledig. Die Kriegsschäden wurden allen auf ihr Gebot vollauf ersetzt, und sie erhielt des Herzogs Versprechen, dass er sie künftig nicht mehr schädigen würde. Das hielt er auch unverbrüchlich. Als das geplagte Land von seiner Mühsal frei wurde und der Frieden wieder eingekehrt war, machten sich die einheimischen Herren dauernde Sorgen, die ihnen die Unsicherheit bereitete. Es möchte ihnen wieder einmal so ergehen, wenn sie von Neuem gewaltig angegriffen würden. Sie meinten, eine Frau könne das große Land nie vor einem gewaltsamen Überfall schützen. Hätten wir einen Herrn, so könnte uns nichts geschehen. Sie beschlossen daher schnell unter sich, ihre Landesherren ernstlich zu bitten, einen Mann zu nehmen, der ihnen zum Herrn tauge. Das würde ihnen allenthalben nützen. Sie wussten wohl, dass sie, um Gott zu gefallen, den Vorsatz gefasst hatte, für immer ohne Gatten zu bleiben. Das sei Unrecht von ihr. Sie hätte ein schlechtes Leben gelebt, wenn sie ein so reiches Land absichtlich, weil sie keinen Erben bekommen wolle, ins Verderben führen würde. Ihr Rat sei vielmehr, und damit würde sie das Rechte tun vor der Welt und auch vor Gott, dessen Gebot sie nur so wirklich erfüllte. Sie solle einen Gatten nehmen und dem Lande einen Erben schenken. Das war wahrhaftig der beste Rat, denn ehelich leben ist das allerbeste Leben, das Gott der Welt geschenkt hat. Als sie ihr dieses wahre Wort oft vorgehalten hatten, gab sie ihrem Rat und Bitten nach, im Glauben, dass sie damit Gottes Willen erfülle, und gelobte, einen Mann zu nehmen. Als sie so ihrem Wunsche Geltung verschafft hatten, waren sie alle der Meinung, sie sollten ihr freie Wahl lassen, wen sie heiraten wolle. Nach diesem Beschluss dachte die edle Herrin oft darüber nach, ob sie denn einen besseren finden könne als den Mann, den ihr Gott gesandt hatte, um sie und ihr Land zu befreien, und sie machte sich mit diesem Gedanken ganz vertraut. Das war ihr Sohn Gregorius, der bald darauf der Gatte seiner Mutter wurde. So geschah es nach dem Willen des Teufels. Als die Herren von ihrer Wahl erfuhren, waren sie seiner so froh wie über keinen anderen und nahmen ihn zu ihrem Herrn. Nie gab es mehr Glück auf Erden, als die beiden miteinander fanden, denn groß war ihre Liebestreue, die bald in Reue enden sollte. Gregorius war ein gerechter Richter und wegen seiner Freigebigkeit bekannt. Was einem Manne das Leben in der Welt zur Freude machen kann, das besaß er vollkommen. Doch es tat einen jähen Sturz. Sein Land und seine Grenzen sicherte er so stark, dass er jedem Ehren und Besitz rauben konnte, der sie arglistig anfiel. Er war so kühn, dass er sich alle Nachbarländer unterworfen hätte, wäre ihm nicht Gottes Gebot vor Augen gewesen. So hielt er sich in Zucht und begehrte zur Ehre Gottes nicht mehr, als was ihm zu Recht untertan sein musste. Die Entdeckung der Blutschande. Die Tafel, die einst bei ihm gefunden worden war, hatte er heimlich in seinem Schloss verborgen, wo niemand sie wusste. Täglich las er darauf sein sündenvolles Dasein, seinen Augen zum Schmerz, wie er geboren wurde und von der Sündenlast seiner Eltern. Er bat unseren Herrgott um Erbarmen für sie beide und erkannte die eigene Sünde nicht, die er selbst auf seinem Rücken trug, die er Tag und Nacht mit seiner Mutter übte und mit der er Gott beleidigte. Nun lebte am Hofe eine recht schlaue Dienerin, die seine Klagen richtig wahrnahm, wie ich euch jetzt berichten will, denn sie hatte das Zimmer zu besorgen, in dem er die Tafel aufbewahrte. Er hatte sich für diese schmerzlichen Betrachtungen eine bestimmte Stunde des Tages ausgewählt, die er nie versäumte. Das Mädchen bemerkte nun, wenn sie ihn in das Zimmer hineinließ, dass er es freudig betrat und mit rot geweinten Augen voller Trauer wieder verließ. Da bemühte sie sich noch eifriger, nach seinem Herzeleid zu forschen und zu erfahren, worüber er klagte, und schlich ihm eines Tages nach, als er wie gewöhnlich, um zu klagen, in die Kemenate ging. Schon war das Mädchen auch darin, verbarg sich, beobachtete sein schmerzliches Gebaren und sah, dass er auf der Tafel etwas las, wie es seine Gewohnheit war. Als er lange Zeit mit Weinen und Gebet verbracht hatte, trocknete er seine Tränen und glaubte, sein Geheimnis vor aller Welt wohl behütet. Doch nun wusste die Magd davon, und sie hatte auch gut aufgepasst, wo er die Tafel verbarg. Als er seine Klagen geendet hatte, lief die Magd eilends zu ihrer Herrin und sprach: »Herrin, was ist denn das für ein Ungemach, das unseren Herrn so betrübt, ohne dass ihr an seiner Trauer teilhabt?« Die Herrin erwiderte: »Was meinst du denn? Er ist doch eben ganz fröhlich von mir gegangen. Was mag er wohl seitdem erfahren haben, das ihn auf einmal so betrübt hat? Denn hätte er vorher etwas gehört, er hätte es mir bestimmt nicht verschwiegen. Er hat keinen Grund zur Trauer. Du hast dich da sicher geirrt. Nein, Herrin, leider nicht. Ich sah ihn wirklich heute so tief traurig dastehen, dass es mir ans Herz griff. Ach, das war immer schon deine Art, dunkle Gerüchte zu verbreiten und mich damit zu ärgern. Du hättest besser deinen Mund gehalten, als dass du Lügen erzählst, die mir Verdruss machen. Herren, ich habe wahrhaftig nicht gelogen. Mir tut es ja selbst leid, dass ich es euch sagen muss. So? Ist es tatsächlich wahr? Wirklich? Er war ganz niedergeschlagen. Ich glaubte, ihr wüsstet mehr davon. Ja, Herrin, was mag er wohl vor euch verhehlen? Was es auch sein mag, jedenfalls macht es ihm großen Kummer. Ich habe ihn genau beobachtet und bin mir ganz im Klaren darüber, dass er ein großes Leid vor aller Welt verbirgt. Seit er bei uns ist, ist noch kein Tag vergangen, ohne dass er gegen morgen scheinbar ganz frohen Sinnes heimlich in die Kemenate ging. Doch wenn er auch fröhlich hineintrat, so kam er zuletzt ganz traurig wieder heraus. Ganz genau habe ich es heute beobachtet. Als ich ihn nämlich auf dem Wege sah, stahl ich mich hinter ihm drein, verbarg mich und belauschte sein heimliches Wesen. Er gebärdete sich sehr unglücklich und klagte recht unmännlich. Dabei hatte er etwas Beschriebenes vor sich. Darin las er, schlug sich vor die Brust, fiel oft im Gebet auf die Knie und blickte zum Himmel. Noch nie sah ich jemand so weinen und erkannte daran, dass er einen großen Kummer haben muss. Denn wenn ein so beherzter Mann so sehr zu weinen anfängt, wie ich es heute sah, dann muss er schon großes Herzeleid haben. Die Herrin erwiderte ihr betrübt: O weh, was mag meinen lieben Herrn bedrücken? Ich habe von seinem Kummer noch nie etwas erfahren. Er ist doch jung, gesund und hat einen ansehnlichen Besitz. Ich lasse nicht davon ab, ihm in allem zu Willen zu sein, wie sich's für mich ziemt. Auch vergilt er mir das so, dass ich vollkommen glücklich bin. Er ist der beste Mann auf der ganzen Welt, den eine Frau nur haben kann. Ach, ich arme Frau, nichts hat mich in meinem Leben mehr beglückt und beseligt mich noch als sein edles Wesen. Was mag ihm nur in seinen jungen Jahren so Trauriges begegnet sein, wie du mir erzählst? Nun hilf und rate mir. Obwohl er es geheim hält, möchte ich doch erfahren, was ihn bedrückt, aber seine Zuneigung dadurch nicht einbüßen. Wenn ich ihn selbst danach frage, fürchte ich, sie zu verlieren. Ich weiß bestimmt, wenn ihn ein Leid oder Ungemach träfe, über das man offen reden kann, würde er es mir keinen Augenblick verbergen. Ich will auch gegen seinen Willen nichts ausforschen, möchte nur wissen, ob ich ihm in seiner Bedrängnis irgendwie helfen und sie ihm erleichtern kann. Ich war es bisher nicht gewohnt, dass er mir irgendeinen Vorfall, war er angenehm oder nicht, verschwieg. Und so bin ich sicher, dass er hiervon nur ungern erzählen wird. »Ich will euch einen Rat geben«, sagte die Dienerin, »dass ihr dahinter kommt und euch doch seine Neigung erhaltet. Ich habe mir die Stelle ganz genau gemerkt, wo ich ihn über sein Ungemach klagen sah, und will sie euch zeigen. Als er sich an die Brust geschlagen und sich ausgeweint hatte, da verbarg er das Ding, das er in der Hand hielt, über sich in einem Mauerloch. Ich weiß noch genau, wo es war. Wartet, Herren, bis er zur Jagd geritten ist, dann führe ich euch hin und zeige euch den Ort. Da könnt ihr lesen, was darauf steht, und euch so Klarheit verschaffen. Wahrscheinlich hängt die Schrift doch mit seiner geheimen Besorgnis zusammen.« Als Gregorius wie gewöhnlich in den Wald zum Jagen gezogen war, befolgte sie eilends den Rat der Dienerin und suchte die Tafel hervor. Sogleich erkannte sie, dass es dieselbe war, die sie einst ihrem Kinde mitgegeben hatte, wie ich es euch früher erzählt habe. Da erfuhr sie, dass sie wiederum in die tiefen Wogen der Todsünde versunken war und sah, wie unselig sie war. Sie schlug sich die Brüste und raufte ihr schönes Haar, denn sie glaubte, sie wäre wahrhaftig für die Hölle bestimmt, und Gott habe ihre herzliche Reue verschmäht, die sie über ihre erste Missetat ehrlich bezeugt hatte, da er dem Teufel erlaubt hatte, sie zum zweiten Mal in den Abgrund der Sünde zu stoßen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Rolf Beusen las die dritte Folge aus der Verslegende Gregorius von Hartmann von Aue. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Big Band Jazz, das war im deutschen Fernsehen lange synonym mit Smoother Smoking Swing Machine à la Max Greger, Kurt Edelhagen oder Paul Kuhn. Die Jugend gähnte, stritt daheim darum, den Beat Club zu sehen und strömte draußen in Rockkonzerte. In jener Zeit, wir sprechen so von 1970, da kam Peter Harbolzheimer gerade recht. Mit seiner gegen den Strich gebürsteten Big Band Rhythm Combination in Brass rauschte er mit Rockigem, mit Latin und Soul durch den deutschen Großformationsjazz und zog später als Leiter des Bundesjugendjazzorchesters Bouillard zu Generationen von deutschen JazzmusikerInnen groß, darunter einige, die heute in der NDR Big Band spielen. In ihrem 1554. Konzert erwies die der Big Band-Ikone Peter Harbolzheimer die Ehre. Im Studio begrüßt sie Henry Altmann. Musik.